Moin Handwerk.
Die Handwerksgeschichte ist eine Geschichte, die eine Geschichte von Handwerkern ist. Das ist aber nicht wirklich wahr. In Wirklichkeit ist es sogar ziemlicher Unsinn.
Die Frauen kennen sich doch in ihrer Branche aus, das sind Expertinnen so. Die wissen ja auch, dass sie etwas Besonderes sind, wenn sie um sich herum eben hauptsächlich Männer als Kollegen und Chefs waren.
Solange ist eben diese Besonderheit noch gegeben und ja, das ist das große Ziel, dass wir einfach sagen, ich gehe zu Unternehmen A und B und thematisiere gar nicht, dass das eben eine Frau ist.
Moin Handwerk ist ein Podcast der Handwerkskammer Oldenburg. Jan-Bastian Buck spricht mit spannenden Gästen, zum Beispiel über Ausbildung, Meistertitel, Existenzgründung, Ehrenamt und Nachfolge. Und über Dinge, die nur das Handwerk kann.
Und damit moin zur neuesten Folge von Moin Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer Oldenburg. Wir sprechen heute über Frauen im Handwerk. Handwerk ist weiblich? Fragezeichen. Das ist Arbeitstitel unserer heutigen Folge. Wir wollen über Frauen im Handwerk sprechen, damals und heute. Und wir haben zum ersten Mal einen etwas weitergereisten Gast mit dabei. Thomas Pellegner ist zu uns gekommen. Von der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, heute aus Lüneburg zu uns hierher gekommen und hat einen tollen Blick auf die Historie, die uns das Thema heute ein bisschen näher bringen wird. Und Susanne Druppert hier aus Oldenburg ist mit dabei von der Handwerkskammer, Leiterin des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung und hat eine umfangreiche Beratungserfahrung, kann einiges dazu sagen, was die Rolle der Frau im Handwerk betrifft. Toll, dass ihr da seid.
Ja, moin, danke.
Wir haben gesagt, du ist okay, ich würde euch bitten, euch einmal vorzustellen. Thomas, mach doch mal den Anfang.
Ja, sehr gern. Also, wie gesagt, Thomas Pellegner, mein Name, Historiker und Politikwissenschaftler, allerdings hauptsächlich Historiker. Ich bin seit 1994 in der Handwerksorganisation tätig. Erst war ich in der Kreishandwerkerschaft Gifhorn, dann seit 1998 bei der Handwerkskammer, damals Lüneburg-Stade, heute Braunschweig-Lüneburg-Stade. Und seit dieser Zeit beschäftige ich mich auch mit Handwerksgeschichte, seit ungefähr 15 Jahren auch mit der Geschichte von Frauen im Handwerk. Und aktuell bin ich in einer Stabsabteilung tätig, die heißt Interessenvertretung, Wirtschaftsanalyse und Handwerksgeschichte.
Susanne, und du?
Ja, dann stelle ich mich auch mal eben kurz vor. Mein Name ist Susanne Ruppert. Ich bin seit 2009 hier in der Handwerkskammer Oldenburg beschäftigt als betriebswirtschaftliche Beraterin. Seit 2015 leite ich den Geschäftsbereich und ja, von Haus aus bin ich BWLerin. Ich habe hier in Oldenburg an der Karl-von-Ossietzky-Universität Betriebswirtschaftslehre studiert. Ja, meine Aufgabe hier im Haus ist es seit Beginn an, die Gründerinnen und Gründer und die Mitgliedsbetriebe zu beraten, eigentlich in allen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Im Prinzip begleitet unsere Abteilung die Unternehmen in jeder Lebensphase, vom Businessplan erstellen bis hin eben zur Unternehmensnachfolge. Ja, und natürlich berate ich auch Frauen sehr gerne im Rahmen meines Jobs. Und im Prinzip mache ich den Job ja schon über 16 Jahre und möchte auch zu mir nochmal sagen, dass ich den heute mit der gleichen Leidenschaft und Begeisterung mache wie am ersten Tag. Nur heute eben ein bisschen mit mehr Erfahrung und mehr Wissen und einem geschärfteren Blick sicherlich auch für die spezielleren Themen. Und ja, das ist ja heute auch ein ganz besonderes Thema, mit dem wir uns befassen.
Du hast es gerade schon gesagt, du berätst natürlich auch Frauen. Sag doch noch einmal, was ist der Grund, wieso dir das Thema heute so wichtig ist?
Ja, also Frauen beraten, könnte man erst mal denken, macht keinen Unterschied. Aber als ich hier in der Handwerkskammer angekommen bin, habe ich schon auch gemerkt, dass das natürlich eine Gruppe ist, die weniger vertreten ist und weniger präsent als eben die Männer in den Handwerksberufen. Und für mich ist es einfach eine schöne Aufgabe, aus der Beratungsrolle heraus die Frauen eben zu begleiten und auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten und ihnen Hilfestellung zu geben, egal welche Fragestellung das ist. Und unabhängig, ob es Mann oder Frau ist, ist ja wirklich unser spezielles Angebot hier in der Beratung, dass wir ganz individuell auf die Herausforderungen der Menschen, der Person eingehen. So, und ansonsten bin ich natürlich als Beraterin hier eingestiegen, als erste Beraterin in der Handwerkskammer Oldenburg. Und das Thema Frauen und Handwerk wurde schnell an mich herangetragen.
Ich finde das einfach total spannend und ich glaube, da haben wir nachher bestimmt auch noch Zeit, ein bisschen drüber zu schnacken, weil mich auch total interessiert, wie unterschiedlich das in der Beratung ist. Erstmal gucke ich jetzt aber auf dich, Thomas. Sag du doch auch noch mal, warum ist das für dich so ein wichtiges Thema?
Nettes Beispiel von Susanne vorhin. Sie sagt, sie kam in die Kammer und hat schon gemerkt, dass mehr Männer sichtbar sind im Handwerk als Frauen. Und das ist sicher richtig. Und Wenn man es auf die Geschichte bezieht, dann stellt sich das gleiche Bild dar. Die Handwerksgeschichte ist eine Geschichte, die eine Geschichte von Handwerkern ist. Das ist aber nicht wirklich wahr. In Wirklichkeit ist es sogar ziemlicher Unsinn. Mittlerweile kann ich sagen, dass die Frauen sehr wohl eine Rolle gespielt haben im Handwerk, eine große Rolle sogar gespielt haben, und dass die Frauen keine neuen Wesen sind, die in das Handwerk kommen, sondern dass sie im Grunde genommen Rückkehrerinnen sind.
Da ploppen ja jetzt auch schon wieder 7 oder 8 Fragen auf. Kannst du einen kurzen Überblick geben, wie ist denn die Rolle der Frau im Handwerk über die Zeit gewesen? Also Susanne hat es gerade gesagt, jetzt im Moment oder in den letzten Jahren, es hat sie sofort erlebt, weniger Frauen im Handwerk. Das ist ja auch das, was wir alle so ein bisschen, weshalb wir das heute unter anderem auch machen. Wie war es denn in der Geschichte?
Und darauf möchtest du eine kurze Antwort?
Ja, natürlich.
Okay, ich versuch's.
Wir können ja mit einer kurzen anfangen und dann können wir uns noch mal ins Detail gehen.
Sagen wir mal so, wenn wir die Geschichte der Frauen oder auch der Männer im Handwerk betrachten, müssen wir immer berücksichtigen, dass zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche gesellschaftliche Verhältnisse die Grundlage bieten für jede Form der gewerblichen Tätigkeit von Männern und Frauen. Das heißt also, je nachdem, wie die religiösen, die rechtlichen, die wirtschaftlichen, die allgemeinen Verhältnisse waren, konnten Frauen und Männer gewerblich in irgendeiner Form tätig sein, auch im Handwerk. Das heißt also, wir dürfen nicht die Rolle der Frauen im Handwerk losgelöst betrachten von der insgesamt vorhandenen gesellschaftlichen Lagerung.
Kannst du, damit wir da einmal reinkommen, ein Beispiel geben für einen gesellschaftlichen Umstand, der eine direkte Auswirkung hat auf eine Frau kann gut im Handwerk Fuß fassen oder eben nicht?
Also wenn wir mal auf die Zeit zurückgehen, die wir so im Allgemeinen als Mittelalter bezeichnen. Hm. Das organisierte Handwerk, überhaupt das Handwerk, was sich in Zünften organisiert, das ist ein städtisches Phänomen. Und die Städte sind im Laufe der Zeit, jedenfalls wenn sie größer waren, haben sie eine Macht entwickelt, die ihnen die Möglichkeit gab, sich von ihren adeligen Landesherren so weit zu trennen, dass sie eine Unabhängigkeit gewinnen konnten und dass sie ein eigenes Recht etablieren konnten. Und von diesem Recht profitierten dann auch die Frauen. Wenn wir uns die sämtliche Berufe in der Stadt Frankfurt am Main zwischen 1320 und 1500 anschauen, dann können wir 200 Berufe identifizieren, insgesamt, die in dieser Zeit in Frankfurt. Von diesen Berufen waren 65 Berufe reine Frauenberufe, die meisten davon Handwerker. In weiteren 89 Berufen von diesen 200 Berufen waren hauptsächlich Männer beschäftigt, aber eben auch Frauen. Die Berufe, die tatsächlich nur von Männern ausgeübt wurden, waren gar nicht so zahlreich. Und wenn wir da auf das Gesamte schauen, nur wenn wir auf Frankfurt schauen, dann stellen wir fest, dass in dieser Zeit fast genauso viele Frauen beschäftigt waren, gewerblich tätig waren wie Männer. Und dass das Beschäftigungsfeld der Frauen im Mittelalter sehr, sehr häufig das Handwerk war. Also eine handwerklich tätige Frau im Mittelalter war nicht die Ausnahme, sondern war in diesen Städten quasi die Regel.
Gibt es noch ein Beispiel, was ein bisschen näher dran ist als Mittelalter?
Ja, also es sind natürlich alle die Gesetze, die dazu geführt haben, dass es in Deutschland beispielsweise zu einer Gleichberechtigung gekommen ist zwischen Männern und Frauen auch im gewerblichen Bereich. Die erste wichtige Jahreszahl, die man hier nennen müsste, ist wahrscheinlich das Jahr 1910. Das Jahr 1910 schreibt in Deutschland das Recht für Frauen auf berufliche Bildung fest. Man könnte es auch so sagen, im Grunde genommen ist da erst die Möglichkeit gegeben, dass eine Frau, wenn sie die Veranlassung dazu hat oder den Wunsch hat, ein Handwerk lernen kann. 1913 haben wir die erste Tischlermeisterin, eine Frau Wally Lorch, kennt heute keiner mehr. Aber das war tatsächlich die erste, die eine Meisterprüfung im Tischlerhandwerk abgelegt hat und damit auch überhaupt in einem Handwerk abgelegt hat.
Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, Susanne ist ja auch gesagt, nach wie vor auch heute und auch aus ihrer Beratungserfahrung heraus einfach Frauen unterrepräsentiert im Handwerk. Was schleifen wir denn da noch mit? Also was sind denn die etwas jüngeren historischen Hemmnisse, die dazu geführt haben?
Also ganz entscheidend sind Hemmnisse, die gar nicht so jung sind. Entschuldigung, wenn ich auf die Geschichte zurückkommen muss. Aber
du bist ja auch Historiker.
Ja, wahrscheinlich liegt es da. Ich würde gerne noch mal zurückgehen auf diese ganz ursprünglichen Vorbehalte oder Vorurteile, Hemmnisse. Die gehen sehr weit zurück. Sie gehen im Grunde genommen schon auf religiöse Ursprünge zurück, die eben aufgrund der amtskirchlichen Autorität dafür gesorgt haben, dass die Frau prinzipiell schon mal sozusagen mit dem Mann nicht gleichwertig ist. Das ist zwar eine rein religiöse Sache, die sich aber auf rechtliche Dinge ausgewirkt hat. Zum Beispiel war die Möglichkeit, einer Frau zum Beispiel ein selbstständiges Leben zu führen, war lange Zeit sehr, sehr eingeschränkt, weil sie zum Beispiel nicht rechtsfähig war. Im Mittelalter war es zum Beispiel so, eine Frau durfte nicht alleine vor Gericht erscheinen, sie musste mit ihrem Mann erscheinen. Wenn der das nicht wollte, konnte sie nicht erscheinen. Sie konnte keine Verträge abschließen, lange Zeit. 1952, nachdem die Frauen den ganzen Zweiten Weltkrieg hindurch millionenfach Arbeiten erledigen mussten, die die Männer erledigt haben, in Industrie, in Handwerk, in allen wirtschaftlichen Bereichen, wurde nach Ende des Krieges, wurden sie systematisch wieder ausgebrannt. Ja. Das bekannteste ist das Berufsverbot im Bauhauptgewerbe von 1952 unter dem launigen Titel »Keine Frau auf dem Bau«.
Was steckt dahinter?
Fanden die Leute damals wahrscheinlich irgendwie witzig.
Ja.
Und wenn wir weitergucken, wie gesagt, 52 das Verbot, 58, der Mann hat das Letztentscheidungsrecht über die Arbeit der Frau, nur wenn er mit unterschreibt.
Bis wann noch?
Das letztendlich ging es bis 1977.
Okay.
Das ist noch gar nicht so lange her. Bis 1994 galt dieses Verbot der Frauenarbeit im Bauhauptgewerbe von 1952 bis 1994. Das ist auch noch nicht so lange her. Und so kann man eben sehen, dass bestimmte gesellschaftliche Vorurteile doch wirkungsmächtig bleiben.
Das, was du jetzt erzählt hast, wirkt auf mich ja eher so ein bisschen nicht wie ein eindeutiger Kipppunkt, sondern wie eine Wellenbewegung, ne? Weil wir immer wieder diese Punkte zwischendurch haben, wo das dann, du hattest das Beispiel ja gesagt, mit den Kriegen, wo auf einmal in allen möglichen Branchen, nicht nur Rüstung, wo Frauen eben in der Industrie und im Handwerk gearbeitet haben und dann, wann war es? 51, 52, dann war es auf einmal nicht mehr okay. Also das ist ja.
Also entweder kann man es Wellenbewegung nennen, das ist gar nicht schlecht, oder man kann es auch unterschiedliche Kipppunkte nennen. Na, und die hingen eben sehr stark zusammen mit den wirtschaftlichen Verhältnissen. Gewerbeordnungen haben ja auch immer irgendwelche Hintergründe. Das heißt also, man versucht ja immer damit irgendwie eine Entwicklung in eine bestimmte Bahn zu lenken oder zu korrigieren oder so. Ne? Und wenn wir jetzt mal dieses Frankfurt-Beispiel nehmen, das habe ich deshalb genannt, weil ich damit sagen wollte, es gab eine Zeit, in der sehr, sehr viele Frauen im Handwerk waren, auch selbstständig waren. Es gab reine Frauenzünfte, die übrigens intern genauso organisiert waren wie die Männerzünfte. Es gab gemischte Zünfte, in denen die Frauen die gleichen Rechte hatten wie die Männer. Es gab Lehrmädchen, nicht nur Lehrjungen. In dem Moment, wenn die Wirtschaft, ich sage mal insgesamt, wenn die Konjunktur gut ist, wenn das Klima gut ist, wenn die Nahrungsmittel günstig sind, wenn es ein vernünftiges Verhältnis zwischen wirtschaftlich Tätigen gibt und wenn Angebot und Nachfrage in einem vernünftigen Verhältnis stehen, sage ich jetzt mal, modern gesprochen, dann kann das alles funktionieren. In dem Moment, wenn das alles nicht passiert, wenn das Klima sich verschlechtert, wenn die Ernten schlechter werden, wenn ein Missverhältnis entsteht zum Beispiel zwischen Bevölkerung und Nahrungsmittelangebot, dann verändert sich Wirtschaft. In dieser Zeit verschiebt sich dieses Verhältnis. Auf einmal entsteht im Handwerk etwas, was eine neue Konkurrenzsituation erzeugt. Auf einmal haben nicht mehr alle genug. Also beginnen die Zünfte sich zu verändern und sie beginnen auch andere Ordnungen zu schreiben. Auf einmal ist die Zunft nicht mehr offen, sondern geschlossen. Auf einmal sagt man, okay, wir haben jetzt nicht mehr genug Arbeit und damit Brot für 20 Tischlermeister, sondern nur noch für 5. Dann müssen welche raus. Und welche sind das? Also ich will damit sagen, die Frauen waren auch aufgrund dieser Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse, waren die ersten Opfer.
Ja.
Sie wurden nämlich rausgedrängt und zwar aktiv. Und man hat später dann die neuen Gildeordnungen zum Beispiel geschrieben. Und da standen dann so interessante Sachen drin wie, dass nur Männer in dieser Gilde sein dürfen, dass nur Männer das Handwerk lernen dürfen und dass das übrigens auch schon immer so war.
Dann würde ich gerne ein bisschen zu dir kommen. Und wenn Thomas jetzt von diesen Dingen erzählt und von diesen Ordnungen erzählt, dann denke ich eben immer noch an ganz, ganz, ganz viel früher. Mhm. Und dein Argument war ja gerade, oder du hast ja gerade erzählt, dass du, wann hast du nochmal hier angefangen mit der Beratung?
Ich bin hier 2009 eingestiegen,
genau,
mit der Beratung.
Und da hast du ja gesagt, dass dir aber dann die Auswirkungen eben einer solchen Ordnung, eines solchen Verbots noch total präsent waren, wenn es um dieses Baustellenthema ging. Wie ist das aufgetaucht?
Ja, im Prinzip war ich ganz erschrocken, weil ich mich in der Vergangenheit gar nicht mit dem Thema so extrem auseinandergesetzt hatte. Man denkt, es gibt ja Gleichstellung und wir sind alle gleichgestellt. Und dann kommt man halt in speziellere Jobs oder in berufliche Situationen, wo man denkt, wow, hier gibt es einen Unterschied oder hier gibt es eine Ungleichbehandlung oder ein Ungleichgewicht. Und was Thomas eben schon sagte, bin ich ja sowieso relativ schnell, auch als ich hier in der Handwerkskammer angekommen bin, mit dem Thema Frauen im Handwerk konfrontiert über den Arbeitskreis, den wir niedersachsenweit haben. Und allein die Tatsache, dass es einen Arbeitskreis gibt, dass man extra darüber sprechen muss, über Frauen und Handwerk, dass man über die Präsenz redet und diskutiert, dass es Foren gibt, dass es Veranstaltungen extra für Frauen gibt. Man redet darüber, müssen Frauen extra angesprochen werden. Das war für mich alles neu.
Aber sag mal, nur damit ich das grob einschätzen kann, wenn du sagst, 2009 hast du damit angefangen, wenn du jetzt in der Beratungstätigkeit bist, wie viele Frauen kamen da, die du beraten hast, und wie viele Männer kamen da? Wie war das Verhältnis da? Ungefähr.
Also das Verhältnis hat sich im Prinzip nicht groß geändert, seitdem ich hier angefangen bin. Man kann sagen, das Beratungsverhältnis liegt bei 10% und 90%. 90% Männer, die über uns in die Beratung kommen, und 10% Frauen.
Sprichst du mit den Frauen darüber, woran das liegt? Also macht ihr das zum Thema?
Nein, also in der Beratung selbst machen wir das nicht zum Thema. Da ist dann wirklich der Fokus, die Gründerin, die Unternehmerin zu begleiten in der individuellen persönlichen Fragestellung. Das findet eher außerhalb der Beratung in meinen ganzen Aufgaben und Arbeiten, die ich noch zusätzlich habe, dann statt, dass ich mich in Arbeitskreisen engagiere, dass ich auf Veranstaltungen gehe, dass ich an einer Veranstaltung teilnehme.
Susanne, das ist aber schon, wenn du es jetzt mit den Zahlen erzählst und seit 2009 und keine große Veränderung, das klingt irgendwie ja schon ein bisschen deprimierend, oder?
Nein, ist es wirklich nicht. Also klingt im ersten Moment so, aber wir dürfen nicht nur auf die Statistik gucken. Ich habe in der Beratung unglaublich viele tolle Frauen sitzen, die ins Handwerk gehen, in die Selbstständigkeit gehen wollen und die wir auch gerne in diesem Jahr eben präsentieren. Wir haben die Porträtreihe, Hashtag Handwerk ist weiblich. Und allein, wenn man da mal schaut, wer da alles dabei ist und in die strahlenden Gesichter guckt und auch schaut auf die Gewerke, die diese Frauen ausüben, da können wir schon auch stolz sein, dass wir doch auch viele Vorbildfrauen bei uns im Kammerbezirk haben, die eben genau das Gegenteil verkörpern und eben für ein anderes Bild in der Zukunft stehen. Und ich denke, das ist ja auch grundsätzlich unser Weg, dass wir eben über Zeigen von Vorbildern einfach mehr junge Frauen Mut machen, mehr junge Frauen einladen, ins Handwerk zu kommen und einfach dort vielleicht auch in der Zukunft eine andere Statistik vorweisen als aktuell. Aber nur so funktioniert es, wenn wir eben Frauen zeigen, die ihren Weg gehen und darüber sprechen, auch wie toll der Job ist, den sie ausüben. Und ja, das läuft dann über Kampagnen und Porträtreihen oder eben auch durch Einladungen in Veranstaltungen, die wir durchführen für Frauen.
Du hast ja keine Namen zu nennen, aber kannst du uns da nochmal einen Einblick geben? Also wie sind die drauf? In was für Gewerken sind die unterwegs? Wie ticken die?
Ich tue mich so ein bisschen schwer, das jetzt irgendwie so separat überzubetonen, weil das hat für mich so einen komischen Touch, wie sie besonders ticken.
Aber trotzdem ist es doch Stand jetzt was anderes, weil diese Frauen wissen das doch auch. Also wenn eine Frau, die Frauen kennen sich doch in ihrer Branche aus, das sind Expertinnen so, die wissen ja auch, dass sie etwas Besonderes sind. Und ob sie jetzt wissen, dass sie eine von 10 sind, keine Ahnung, aber die wissen ja, dass es etwas Besonderes ist, dass sie jetzt dort die Betriebsnachfolge antreten, dass sie sich jetzt dort selbstständig machen, wenn sie um sich herum eben hauptsächlich Männer als Kollegen und Chefs waren.
Genau, das ist ja das Problem. Wer will schon was Besonderes?
Ich weiß nicht, dass es ein Problem ist.
Die meisten Menschen wollen gar nichts Besonderes sein, sondern sie wollen genauso behandelt werden wie alle anderen auch. Aber wenn das so wäre, wenn jetzt, ich nehme jetzt mal als Beispiel eine Innung eines Kreises, Tischlerinnung irgendeines Kreises. So, da sitzen zu 100, wenn wir Glück haben, zu 90% Männer drin. Wenn da jetzt 50% Frauen drin sitzen würden, sofort würde überhaupt niemand auf die Idee kommen, dass es was Besonderes ist. Nee. Nur da beißt sich das selber in den Schwanz. Wenn diese Entwicklung nicht in Gang gesetzt wird, wird sich daran auch so schnell nichts ändern. Das heißt, nur wenn Frauen das Gefühl haben, dass es eine gute Idee ist, ins Handwerk zu gehen, ob nun als Gesellin oder als Meisterin oder als was auch immer, nur dann wird sich was ändern. Das heißt, wir müssen an der Beseitigung der Hemmnisse arbeiten.
Die Frauen wissen schon, dass sie was Besonderes sind. Sie sind ja nun auch dann durch eine Meisterklasse gegangen, wo sie vielleicht nur ein oder zwei Frauen waren. Sie wissen, wenn sie mit Kunden sprechen, dass dort vielleicht sie die einzige Frau sind, haben mit den gewissen Klischees und Vorurteilen auch zu tun. Aber sie sind so ja stolz und so in sich ruhend, dass sie sich da gar nicht beirren lassen, gehen einfach ihren Weg und lassen sich nichts anmerken. Und das ist so ein bisschen auch unsere Diskussion, solange es eben nicht für alle selbstverständlich ist, sowohl für die Gewerkekollegen, sowohl für die Kunden, die nicht den Chef sprechen wollen, sondern auch mit der Chefin gut zurechtkommen, solange ist eben diese Besonderheit noch gegeben. Und ja, das ist das große Ziel, dass wir einfach sagen, ich gehe zu Unternehmen A und B und thematisiere gar nicht, dass das eben eine Frau ist und denke, es kommt letztendlich auf die Qualität der Arbeit, auf die Zuverlässigkeit des Unternehmens an. Und da sind Frauen auf jeden Fall, stehen sie den Männern nichts nach. Sie haben einen großen Anspruch an die Qualität ihrer Arbeit. Sie sind selbstbewusst, sie sind fachlich gut qualifiziert. Sie haben eine gute Art, Unternehmen zu führen, Mitarbeiter mitzunehmen, Mitarbeiter zu führen. Und ich denke, das ist das Entscheidende, um erfolgreich als Unternehmerin zu sein.
Und vielleicht eine Unternehmerin wird vielleicht auch für Frauen, die überlegen, vielleicht einen handwerklichen Beruf zu ergreifen, auch eine größere Triggerfunktion ausüben als ein Unternehmer.
Sicherlich haben dann solche frauengeführten Betriebe eher Frauen auch als Mitarbeiter als vielleicht anderen Unternehmen. Aber auch hier fangen die Betriebe an, eben gemischte Teams zu bilden. Aber wir müssen natürlich auch gucken, was an Bewerbungen reinkommt. Und dadurch, dass auch Frauen natürlich immer noch ein bisschen das Gefühl haben, dass sie dort vielleicht auf Barrieren oder Hindernisse stoßen, wenn sie sich in einem Handwerksbetrieb bewerben, kann ich mir gut vorstellen, dass natürlich ein frauengeführter Betrieb nochmal dort eine andere Bewerberinnenquote hat als ein männergeführter Betrieb. Aber das ist jetzt so Spekulation. Ich sehe aber natürlich, dass in den frauengeführten Betrieben auch mehr Frauen arbeiten.
Und vielleicht noch ein Satz dazu, was die Gewerke betrifft. Also wenn wir noch mehr Friseurin haben, als wir sowieso schon haben, ist das eine schöne Sache. Aber eigentlich ändert das nichts. Ändern wird sich was, wenn eine größere Anzahl von Frauen eben gerade in die Handwerksberufe geht, die eben nicht typisch für Frauen sind. Umgekehrt genauso. Also auch da gilt es meiner Meinung nach, so verkrustete Strukturen auch in den Köpfen so ein bisschen zu lösen. Denn oft ist es ja so, dass auch junge Männer oder junge Frauen, wenn sie ins Handwerk gehen, also wenn sie diesen Schritt schon mal vollzogen haben, in Anführungsstrichen fast automatisch in die Berufe gehen, in die sowieso schon immer Frauen oder Männer gegangen sind. Auch hier wäre eine interessante Stellschraube, ein interessantes Scharnier, wo man aktiv werden könnte und sagen könnte, sagt mal, habt ihr mal überlegt, vielleicht nicht das oder das oder das Stereotyp zu machen, sondern das ganz anders, weil das Handwerk hat so viele Berufe.
Wir sehen schon auch, wenn wir auf die Zahlen gucken, ich meine, 16 Jahre ist wirklich für Statistik jetzt auch keine Zeitspanne große. Ja. Aber wenn wir das mal so betrachten, sind wir schon stolz darauf, dass wir eben in gewissen Berufen, die eher männerdominiert sind, eben auch die Frauen dazukommen. Wichtig ist natürlich, dass wir sie dazu einladen und dass auch in den Betrieben eine Kultur herrscht, dass sie dort willkommen sind. Und ansonsten, was natürlich auch mich in der Arbeit begleitet und wo ich auch sehr viel Freude habe, diese Unternehmen zu begleiten, dass die Töchter jetzt auch in die Betriebe einsteigen, die sich jetzt eben auch interessieren für den Betrieb und nicht mehr typisch der Sohn eben das Unternehmen übernimmt, sondern die Tochter eine entsprechende Qualifikation, Ausbildung macht, ein Studium, was zu dem Gewerk passt. Und die dürfen wir auch begleiten, weil das ja ein ganz großes Feld bei uns in der Beratung ist, Unternehmensnachfolgen zu betreuen, zu begleiten. Und da sehe ich schon auch eine Veränderung in den Unternehmerfamilien, dass nicht automatisch der Sohn eben der Nachfolger ist.
Eine Frage habe ich dazu noch. Gibt es denn Bereiche, also kann man da bei den Branchen nochmal oder bei den Gewerken nochmal irgendwie das differenzieren? Also gibt es Bereiche, ja, wo das besonders gut läuft und wo vielleicht noch die größte Baustelle ist? Wortspiel nicht beabsichtigt an der Stelle.
Ja, also sicherlich jetzt mehrmals erwähnt, das Bauhauptgewerbe, ja, und leichte Tendenzen, bessere Tendenzen im Ausbaugewerbe, aber auch sehr, sehr schleppend. Wir können eigentlich sagen, so die Berufe, die guten Zuwachs haben, sind das Maler- und Lackiererhandwerk, Elektrotechnik, Kfz, Handwerk. Also das sind so Bereiche, wo wir einen größeren Zuwachs zu verzeichnen haben. Und natürlich die Gesundheitshandwerke. Das sind dann Augenoptik, Orthopädie und so weiter. Ne? Also da haben wir doch einen deutlichen Zuwachs. Und ich habe auch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Wir haben da einen deutlichen Zuwachs auch bei den Meisterabschlüssen. Bei den Frauen ein Sechstel der Meisterabschlüsse werden von Frauen absolviert. Und das ist schon auch was Gutes im Vergleich eben zur Gesamtfrauenquote im Handwerk, zur Inhaberinnenquote. Also da können wir eigentlich stolz drauf sein. Dann fand ich noch mal ganz spannend auch der Anteil der Auszubildenden im Handwerk, der weiblichen Auszubildenden beträgt 17%. Gibt es natürlich eine ähnliche Verteilung, wie auch in den Gewerken eben genannt, in der Selbstständigkeit. Wir haben eben die klassischen Frauenberufe, die ja eben auch zum Handwerk gehören. Konditorin, Goldschmiedin, Maßschneiderin, Zahntechnikerin, das sind so typische Frauen. Friseurin, natürlich Kosmetikerin, die gehören zu den Frauenberufen, stark von Frauen besetzt. Da haben wir so ein bisschen umgekehrte Tendenz, dass wir da eben auch eine Zuwanderung, sag ich mal, von Männern haben und die Männerquote eher dort wieder steigt.
Du hattest gerade, Thomas, als Susanne das gesagt hatte, mit dem Sechstel-Quote, du hast so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Warum?
Ich habe deswegen ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, weil es ist alles richtig, was Susanne gesagt hat. Das ist gar keine Frage. Wenn wir uns diese Zahlen betrachten, meiner Meinung nach, müssen wir auch so ehrlich sein und sagen, dass was den Ausbildungs- und den Arbeitsmarkt im Handwerk betrifft, haben wir immer noch eine geschlechtsspezifische Teilung. Es ist richtig, dass mehr Männer Friseure und Kosmetiker werden. Es ist richtig, dass mehr Frauen in diese Handwerke gehen. Aber es ist immer noch in einem, ich möchte fast sagen, in einem sehr, sehr überschaubaren kosmetischen Bereich. Es ist noch keine Trendwende. Die gibt es zurzeit eben noch nicht.
Aber die Frage, die ich mir stelle, ist da überhaupt jemals eine Trendwende möglich? Also was wäre unser Ziel? Also ich glaube, unser Ziel ist ja grundsätzlich, da so eine Art Selbstverständlichkeit zu erlangen. Also dass wir gar nicht mehr bei der Berufswahl über das Geschlecht nachdenken. Wenn wir zu diesem Punkt irgendwann kommen, das wäre schon mal irgendwie erstrebenswert. Und da das wäre eine echte Trendwende. Also wir haben jetzt viel über Statistik geredet. Ja. Ich glaube, die Zahlen alleine sind nicht entscheidend. Also ich glaube, die Haltung und die Einstellung und die Selbstverständlichkeit, Thomas, über die wir oft reden. Die Selbstverständlichkeit, dass eine Frau eben Elektrotechnik macht und auf dem Bau arbeitet oder eben auch in einer Kfz-Werkstatt eben angestellt ist oder auch als Selbstständige tätig ist. Das wäre eigentlich erstrebenswert, dass wir da nicht mehr über Unterschiede reden und wirklich da eine genderneutrale Betrachtung oder Bewertung haben. Aber ja, das wäre eine Trendwende.
Das wäre eine Trendwende, aber genau die Trendwende setzt voraus, dass alle sozusagen meinungsmachenden Elemente auch in diese Richtung sich bewegen. Und was beeinflusst junge Menschen dabei, zu entscheiden, in welche Richtung sie sich beruflich entwickeln?
Ja, meinungsbildende Elemente.
Das sind ganz Eltern, das sind Lehrerinnen und Lehrer, das sind Beraterinnen und Berater.
Ist klar, dass wir darauf jetzt heute nicht die Antwort finden, aber die Frage ist ja, wo ist denn der Ansatzpunkt? Also wo können wir denn, wo sind denn die Stellschrauben?
Ich denke, es war schon ein guter Hinweis eben von Thomas, die meinungsbildenden Elemente, da haben wir Einfluss drauf und nehmen wir ja auch mit unserer Arbeit. Also ich dann in der Beratung, auf den Veranstaltungen, wo ich präsent bin, mit den Kampagnen, die wir durchführen, mit den Initiativen. Und natürlich hat jede Handwerkskammer ganz viel Aktivität im Bereich Berufsbildung, und Berufsaufklärung. Und das sind so Aktivitäten, die extrem wichtig sind, eben relativ früh auch in den Schulen, in der Ausbildungsberatung anzusetzen, um überhaupt den Frauen auch die Jobs eben näher zu bringen. Und die aktuellsten Projekte zielen auch immer darauf ab, die Lehrer und auch die Eltern mitzunehmen.
Das ist absolut richtig, was Susanne gesagt hat. Ich würde sagen, ein einzelner Betrieb ist vielleicht nicht so gut in der Lage, Vorurteile, gesellschaftliche Vorurteile abzubauen. Zum Beispiel, dass Handwerk körperlich unheimlich anstrengend ist oder vielleicht unheimlich schmutzig ist oder. Und hier haben die Organisationen meiner Meinung nach ihren Part, wirklich bildungsmäßig auf die Menschen einzuwirken und zu sagen, nein, es ist nicht so, schaut mal. wie das heute alles aussieht. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Dann bauen sich automatisch auch Vorurteile ab, geschlechtsspezifische Vorurteile. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich nicht mehr Bodybuilder sein muss, um im Bauhauptgewerbe arbeiten zu können, ja mein Gott, dann ist es doch schon mal, dann fällt doch mal ein wesentlicher Punkt, der zum Beispiel verhindert, dass Frauen das machen können, weg. Und außerdem, es gibt auch Männer, die sich nicht gerne schmutzig machen. Müssen sie auch nicht mehr. In den meisten Berufen ist das gar nicht mehr notwendig.
Wir haben viel über politisch-gesellschaftliche Voraussetzungen, die das verhindert haben, dass Frauen mehr im Handwerk Fuß fassen, gesprochen. Gibt es da noch Sachen, wo du sagen würdest, das wirkt jetzt noch nach, oder du auch vielleicht, Susanne, das wirkt jetzt noch nach, das hemmt Frauen nach wie vor sehr doll. Da können wir auch noch ran, über das, was wir gerade gesagt haben, an Ansatzpunkten hinaus?
Ich denke, Vorurteile ist ein ganz wichtiges Schlagwort. Und da müssen wir einfach gucken, wie lauten die und wie können wir die widerlegen. Und das ist einfach, glaube ich, wirklich steht der Tropfen hüllt den Stein. Und wenn man es nicht ausprobiert, kann man es nicht erfahren. Und ich denke, es geht über das Erleben im eigenen Betrieb. Mhm. Wenn man gemischte Teams eben einstellt und gemischte Teams hat, sieht man erstmal, wie gut das funktioniert. Aber viele Betriebe haben noch gar nicht die Erfahrung gemacht. Und wenn ich auch noch mal zurückblicke, eben auch auf die Verbote, die auch noch gar nicht so lange aufgehoben wurden, müssen wir uns auch bewusst machen, dass diese Generationen ja auch noch leben. Also sie sind ja auch noch in den Unternehmen. Sie haben es selber erlebt, dass es diese Verbote gab. Sie sind unsere Eltern, sie sind unsere Großeltern. Und das ist etwas, was natürlich dann auch in der Familie, in der Gesellschaft mitschwingt.
Ich habe noch eine Frage an euch beide. Wenn ihr jetzt euch eine junge Frau vorstellt, die ihr vor euch seht, die gerne ins Handwerk will, die überlegt, ins Handwerk zu gehen. Stand jetzt, was würdet ihr der sagen, was würdet ihr der wünschen, was würdet ihr der gerne mit auf den Weg geben? Thomas, du zuerst.
Okay, ich würde ihr sagen, dass sie sich die Zeit lassen soll, die notwendig ist, um eine vernünftige und eine überlegte eine Entscheidung treffen zu können über den Karriereweg, über den Ausbildungsweg. Ich würde ihr sagen, dass es kein Handwerk gibt, das eine Frau nicht kann. Ich würde ihr sagen, dass die Handwerke sich entwickelt haben, auch technologisch entwickelt haben, dass gerade auch Fähigkeiten, die jetzt nicht mit roher Kraft zu tun haben, eher förderlich sind für die Ausübung eines modernen Handwerks. Ich würde ihr sagen, dass sie alle Chancen hat, die sie sich vorstellen kann, wenn sie ein Handwerk lernt. Sie kann selbstständig werden, sie kann auch gerne studieren. Das kann sie als ausgebildete Fachkraft, das kann sie als Meisterin tun, wenn sie das machen möchte. Also es ist keine Einbahnstraße. Ich würde ihr sagen, dass sie sehr wohl vernünftig Geld verdienen kann. Und ich würde ihr sagen, dass sie an eine große historische Tradition anknüpft. Denn die Frauen haben im Handwerk schon immer eine große Rolle gespielt.
Susanne, was sagst du der jungen Frau?
Ja, auf jeden Fall lade ich alle jungen Frauen ein, einfach ins Handwerk zu kommen. Mit der Botschaft, das Handwerk braucht dich. Bisschen an Thomas angelehnt, natürlich trau dich. Du musst nicht alles können und nicht alles wissen. Und du musst auch nicht aus einer Handwerkerfamilie kommen. Du findest auf jeden Fall deinen Platz im Handwerk und kannst den Weg wählen, der zu dir passt. Und ansonsten würde ich einfach sagen, das Handwerk ist wahnsinnig vielfältig. Auch ein bisschen an Thomas eben angelehnt. Und dass es so viele interessante Gewerke und berufliche Perspektiven für die Frauen gibt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich dafür zu interessieren.
Vielen Dank an euch beide. Das war ein klasse Einblick, den wir da heute bekommen haben. Alle Infos zu den Beratungsangeboten packen wir in die Shownotes, in die Beschreibung zu diesem Podcast. Und da gibt es auch noch mal eine Liste, Thomas, hast du versprochen, mit historischen, interessanten Fakten, über die wir heute gesprochen haben. Ich sage vielen Dank. Toll, dass ihr da wart. Das war Moin Handwerk, der Podcast der Handwerkskammer Oldenburg.
Moin Handwerk, der Podcast der Handwerkskammer Oldenburg.